ich kann auch über Lebensmittel ja auch so ein bisschen mein Mindset verändern oder mich öffnen für Erfahrungen, mhm. für andere Geschmäcker, für eine andere Form von Weltwahrnehmung vielleicht auch. Mhm. Und ich finde, das ist auch wieder so ein Stück weit eben auch auf so eine Öffnung hin zu vielleicht einer Spiritualität oder sowas übertragbar. Also dass ich auch mich vielleicht darüber so ein bisschen öffnen kann für das, was mir eben vielleicht auch von Gott entgegengebracht mhm. wird oder den Tisch, den mir Gott vielleicht decken möchte.
Mhm. Auch sehr schön. Ja. Und auf diesem Tisch hat es nicht nur Süßes. Also ich glaube, eben die naive Vorstellung, dass wir ein Leben lang Zucker schlecken oder so, eine völlig überzuckerte Lebensvision, die nicht sehr erwachsen ist. Dass wir lernen, auch das Bittere zu verkosten. Ich glaube, das gehört schon ganz wesentlich auch zu unserer, ja. Zu unserer Ernährungserziehung. Paulus sagt ja, dass wir nicht nur Milch bekommen, sondern auch feste Speise. Und das ist ja eigentlich physiologisch absolut logisch. Aber eben der Geschmack kommt dazu. Der Geschmack des Bitteren, der bittere Kelch. Das Saure.
Mhm. Die Nachgeschmäcker, die noch bleiben.
Die Nachgeschmäcker, genau.
Mhm. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von I Feel You, dem Psychologie-Podcast des RefLab. Mein Name ist Jana Horstmann, ich bin Theologin und Pfarrerin und ich bin sehr, sehr neugierig auf alles, was den Menschen betrifft und was so in unserem Kopf rumspukt. Und deswegen rede ich in meinem Podcast mit Menschen, die sich auskennen, eben über große Themen und große Gefühle. Für ein bisschen mehr Verständnis für uns selbst und füreinander, weil das Leben schon kompliziert genug ist.
I Feel You, ein Psychologie-Podcast des RefLab. Das Leben ist kompliziert genug. RefLab.
In meiner neuen Staffel von I Feel You geht es um das Thema Ernährung. In meinem dritten Gespräch zu dem Thema Ernährung rede ich mit Ralf Kunz. Ralf Kunz ist Theologieprofessor an der Universität Zürich für praktische Theologie. Seine Schwerpunkte sind Predigt, Gottesdienst und Seelsorge, also auch Themen, die sehr praktisch orientiert sind. Er hat sich in unterschiedlichen Kontexten mit dem Thema Abendmahl auseinandergesetzt, also dem zentralen christlichen Sakrament, welches wir wohl am meisten mit dem Thema Ernährung verbinden. Aber es geht in dieser Folge nicht nur um das Thema Abendmahl. Ralf und ich sprechen über die Geschmäcker des Lebens und des Glaubens. Es geht um gedeckte Tische, um bittere Nachgeschmäcker, um das, was wir uns wünschen und um die Frage, ob der Glaube in den Kirchen nicht manchmal etwas in die Geschmacklosigkeit abdriftet. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Ganz viel Freude beim Hören. Lasst mich gerne wissen, was ihr von dem Gespräch denkt. Wie schmeckt für euch euer Glaube? Abonniert gerne den Podcast und hört euch auch gerne die anderen Folgen zum Thema Ernährung an, die Gespräche mit Jana Orb, der Ernährungsberaterin, oder mit Harald Lemke, dem Gastrosophen. Ganz viel Spaß bei dieser Folge mit Ralf Kunz und viel Freude beim Hören. Geht los. Hallo lieber Ralf, wie schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass du mein Gast bist heute.
Danke, gleichfalls.
Ich starte ja immer in meine Folgen und mit meinen Gästen und ich frage sie, wie es ihnen geht. Also jetzt auch an dich die Frage, wie geht's dir?
Ah, mir geht's gut. Ich habe Urlaub, respektive einen Forschungsurlaub und bin relativ entspannt.
Schön, das klingt auch sehr gut. Ich starte immer mit drei Fragen zum Thema Essen. Wir reden ja über Ernährung und Essen. Und die erste Frage, die ich an dich habe, lieber Ralf, was ist dein Leibgericht?
Mein Leibgericht, das sind Schwelti.
Was ist das?
Ja, genau, das habe ich erwartet. Ach, meine Güte. Also das sind Pellkartoffeln, den furchtbaren Namen. Also. Herdöpfel. Mhm. Ja, okay. Und Herdöpfel, wenn ich das gleich anfügen darf, das ist ein wunderbares Wort. Da steckt Herd oder Erde drin und Apfel. Und das ist wahnsinnig biblisch. Also die Erde, das ist für Erdlinge, für Adamiten schon einmal eine interessante Beschreibung. Dann Apfel. Hey, Adam und Eva, Apfel und Erde. Und das zusammen mit Käse und Butter und Aromat, wow, das ist himmlisch.
Ich bin gedanklich direkt schon eingestiegen mit quasi den Dingen, die aus der Erde kommen und dem, was quasi uns vom Himmel zufällt, ja, sozusagen. Genau. Du hast absolut recht, man kann da direkt drauf einsteigen, biblisch, da geht einiges. Pellkartoffeln, ja, ist nicht so schön wie Erdäpfel, das stimmt. Die zweite Frage, wie isst du am liebsten?
Am liebsten in Gemeinschaft, das heißt, die Vorstellung, allein in einem Restaurant zu sitzen, ist meistens nicht so prickelnd. Also das heißt, ich bin auch jemand, der durch Landschaften fährt und es nicht aushalten kann, ohne zu sagen, schau mal, wie schön. Und beim Essen, das Essen zu loben, das fördert nicht nur den Appetit, auch Gespräche beim Essen, dass man sich sozusagen nicht nur aufs Essen konzentriert, das Ganze drum und dran, das Ritual. Also ja, in Gemeinschaft und dann Atmosphäre, also abgesehen von der Gemeinschaft, in einem schönen Lokal oder an einem schönen Ort in der Natur, das ist mir auch sehr wichtig.
Also das Setting muss stimmen.
Das Setting muss stimmen,
genau. Ja, schön. Und die dritte Frage, wonach schmeckt für dich ein gutes Leben?
Du stellst Fragen. Mhm. Ja, also ich wurde einmal gefragt, was meine Lieblingsfarbe ist, und ich antwortete, der Regenbogen. Also das heißt mit anderen Worten, ich möchte mich lieber nicht auf einen Geschmack festlegen. Wenn ich sage Süße, dann klingt das etwas zu süßlich über Zucker. Wenn ich sage das Saure, dann ist es übersäuert. Wenn ich sage das Bittere, dann wirke ich als verbitterter Mensch. Am liebsten Kombination süß-sauer, bitter-süß. Die Mischung, das Ganze, die Palette, das macht das Essen aus.
Mhm. Und das ist quasi dann die Mischung oder vielleicht auch das ausgewogene Menü, nach dem das Leben dann eben vielleicht schmeckt.
Oh, ausgewogen. Das ja. Hört sich eher nach Diätberatung an.
Nee, ausgewogen eher im Sinne von sozusagen die verschiedenen Geschmäcker, die ausgewogen miteinander sind.
Ja.
Oder unterschiedliche, deswegen habe ich Menü gesagt, die unterschiedlichen Gänge im Menü, die vielleicht immer mal einen anderen Geschmack mehr hervorbringen.
Ich entschuldige mich für die böse Unterstellung, dass du für eine Diät geworben hast.
Niemals würde ich das tun.
Niemals, genau.
Wir sind schon ein bisschen eingestiegen thematisch in die Art und Weise, wie man isst. Und du hast vorhin schon ist das Wort gefallen, das Ritual, also das Essen auch etwas sehr Ritualhaftes hat und mit sich bringt. Du bist Theologe. Und da bringt es das mit sich so ein bisschen, dass man sich auch mit so Ritualen im Christentum beschäftigt. Und da liegt nun auch ein Ritual so ein bisschen auf der Hand, was es auch einfach schon recht lange gibt, was auch mit Essen zusammenhängt. Mhm. Das Abendmahl. Ich will jetzt gar nicht direkt aufs Abendmahl einsteigen, aber vielleicht mal so die Frage, wie erlebst du das Christentum oder auch vielleicht deine persönliche Religiosität im Zusammenhang mit Essen?
Mhm. Eher ärmlich. Also, das heißt, wenn ich jetzt insgesamt auf unsere Tradition schaue, die reformiert-protestantische Tradition, stelle ich fest, dass sie sich stark auch spiritualisiert hat, entmaterialisiert, entleiblich. Das ist keine Generalkritik. Ich habe gerne kluge Predigten. Ich bin ein leidenschaftlicher Theologe. Ich diskutiere fürs Leben gern. Ist überhaupt nicht anti-Geist oder anti-intellektuell gemeint, sondern eher, ich vermisse manchmal das, der Herdöpfel, also den Apfel und die Erde. Ich vermisse das Sakrament, vermisse die Salbung, vermisse den Tanz, ich vermisse den Rhythmus, ich vermisse das Leben. Es scheint mir so wie, um es einmal so metaphorisch zu sagen, wir sind Spezialisten für Menükarten. Aber die Menükarte, das ist Papier und ein Tintenhügel. Da hast du noch nicht davon gegessen. Und wenn du nur immer Banane sagst, aber nie Banane isst, was ist das für eine Religion?
Mhm. Also das würdest du dementsprechend, du wünschst dir mehr Bananen und mehr...
Richtige, echte Bananen und richtigen Käse und richtigen Wein und Brot. Und dass Glaube wieder schmeckt nach Leben. Und das zeigt sich dann ja ganz konkret in Mahlgemeinschaften. Von daher ist, glaube ich, das Abendmahl wirklich eben nicht nur eine Erinnerung an den Tod und an die Auferstehung Jesu. Das ist es natürlich auch. Es ist auch eine Erinnerung oder eine Wiederholung der Mahlgemeinschaften des Messias. Mit allen. Und wenn das geschieht, dann geht etwas, dann beginnt etwas, dann keimt und sprießt etwas. Und das wünsche ich mir auch vom Glauben.
Das Essen, das klang ja eben schon so ein bisschen bei dem an, was du gesagt hast. Das Essen ist ja nicht nur das Essen im Abendmahl, sondern wir verleiben uns da auch eine große Symbolik mit ein, eine große theologische Deutung, über die sich viele Menschen viele Jahre, Jahrhunderte, Jahrtausende fast Gedanken gemacht haben. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir eben von diesem Darüberdenken nicht ins Essen gekommen sind, beziehungsweise einfach immer dasselbe gegessen haben oder das Wiedergekaute uns vielleicht einfach wieder...
Jetzt wirst du unappetitlich.
Ja, es tut mir leid. Ja. uns wieder irgendwie einverleibt haben, aber dass die Passung sozusagen nicht mehr ganz da ist oder es nicht mehr, ja, so ein bisschen schief ist mittlerweile, schief geworden ist zwischen dem, worüber wir nachdenken und der Symbolik, mit der wir auch das Abendmahl zum Beispiel eben, aber auch Agapemahl eben angereichert haben und dem, was dann wirklich passiert. Soll nicht heißen, dass es nicht schöne Initiativen gibt und schöne Projekte und schöne Momente, sondern einfach, dass es trotzdem gefühlt ein bisschen unverhältnismäßig mittlerweile geworden ist. Mhm. Wie sind da deine Gefühle dazu?
Ja, also ich sehe das natürlich, also ich sehe es ähnlich wie du. Und für mich ist auch die Übereinstimmung, du hast vorhin vom Ausgewogenen geredet, und jetzt mal nicht das mal so aufgreifen, dass die großen Worte auch begleitet werden sollten von etwas, das schmeckt. Das, noch einmal der Begriff des Sakraments. Das Sakrament ist ja das in die Materie gespeicherte Wort. Es ist das, was wir uns einverleiben können. Und natürlich, das Wort geht ins Ohr und ja, wieder aus dem Ohr hinaus. Und damit das Wort haften bleibt, das müssen wir es verkosten. Und für mich ist das Abendmahl genau die Verheißung, dass wir etwas schlucken können. Und nicht nur schlucken, sondern auch verdauen. Dass wir auch das Bittere verdauen können, das im Abendmahl benannt wird. Aber eben auch das Köstliche verkosten. Und das kann das Wort begleiten, so wie ein Wort auch die Musik begleiten kann. Aber die Musik klingt und das Essen schmeckt. Und genau das wäre anzustreben und dass es nicht auseinanderklafft. Also, jetzt noch mal aufs Abendmahl. Wir versprechen ganz viele Dinge beim Abendmahl. Mhm. Und wenn das gehalten werden soll, dann muss das am Tisch auch erlebbar und erfahrbar werden. Und über den Tisch hinaus vielleicht auch noch einmal. Also die Mahlgemeinschaft ist mehr als nur eine Veranstaltung, wo ich ein Brötchen esse und einen Schluck trinke und dann informiert werde über das, was heilsam ist.
Oder das, was jetzt eigentlich mit dir passieren sollte.
Ja, genau.
Wir haben jetzt schon ganz viel, nicht ganz viel, aber schon ein bisschen über das Abendmahl gesprochen. Magst du einfach für alle, die immer noch nicht oder noch gar kein Gefühl haben, was das sein könnte, vielleicht nochmal in kurzen Sätzen zwei, drei erläuternde Sätze zum Abendmahl sagen. Was ist es eigentlich, was feiern wir und was sollte da bestenfalls passieren?
Ja, ich setze mal an bei Huldrych Zwingli, der vielleicht zu Unrecht angeklagt ist, der habe das Abendmahl abgeschafft. Und Huldrych Zwingli sprach von der Danksagung. Das heißt, das Abendmahl ist auch eine Gelegenheit, seine Dankbarkeit auszudrücken und sie eindrücklich auch zu zelebrieren. Eucharistie ist der Name dafür. Und wenn eine Mahlgemeinschaft eucharistisch ist, dann ist die Gemeinschaft, die sich versammelt, vereint im Dank. Das ist etwas Wunderbares, weil der Dank etwas ist, das wir geben und gleichzeitig empfangen. Im Abendmahl, wenn es denn wirklich eine Mahlgemeinschaft ist, kann man essen und trinken. Und ich liebe auch ein Abendmahl, das sich ausweitet, ausbreitet, vertieft in ein Essen, das den Namen verdient. Also nicht Astronautenfutter oder sowas, sondern wirklich Brot und wirklich Wein. Das muss nicht immer sein, es darf auch einmal symbolisch verdichtet sein. Ich habe auch gern die Messe, das kann ich sehr gut damit leben. Ich habe auch gern im Gottesdienst diese verdichtete symbolische Kommunikation. Und wenn ich das jetzt umschreiben oder beschreiben müsste, was es dann positiv ist, dann käme als zweites zur Danksagung die Erinnerung. Es ist eine Erinnerung an die Gegenwart des Christus. Und die Erinnerung jetzt ganz wörtlich, es ist eine Erinnerung, also es kommt in mich hinein. Es ist nicht Vergangenheit, sondern es ist Gegenwart. Und da zucken vielleicht einige Reformierte zusammen, aber ich glaube, die sogenannte Realpräsenz, furchtbares Wort, aber wenn man es übersetzt, die Gegenwart des auferstandenen Christus in den Speisen und im Becher, das ist etwas Wunderbares. Wenn man das wirklich glaubt und sein Herz öffnet und porös wird für das, was geschieht und den Schluck dann auch einen Schluck Heil trinkt und ein bisschen von diesem Heil schmeckt, dann ist das etwas, das Freude auslöst. Drittes Stichwort wäre dann das Lob. Zur Eucharistie gehört auch das Lob, der Gesang, die schöne Musik, so wie schöne Musik sowieso etwas Tolles ist zum Essen.
Dankeschön. Ich kann bei dem zweiten Punkt kurz einhaken. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht zur Vorbereitung und habe mir aufgeschrieben, dass für mich persönlich im Abendmahl oder in der Eucharistie, dass ich da das Gefühl habe, dass mir Jesus Christus und Gott nie näher war, weil das der Moment ist, wo ich Jesus in seiner ganzen Menschlichkeit und Gott in seiner ganzen Menschlichkeit irgendwo auch begegne und ich quasi mit meinem Leib, Jesus mit seinem Leib sozusagen gegenüberstehe und mir das dann ja auch verinnerliche oder mich erinnere, wie du das so schön gesagt hast. Mit meiner ganzen Angst, mit meiner Leiblichkeit, mit allem, was ich bin und meinen Sorgen, dem gegenüberstehe. Und ich finde, das hat was unglaublich Tröstendes.
Das gefällt mir sehr gut. Und ich glaube, ich könnte das genauso sagen. Also das mit der Nähe, ich stelle mir dann auch meistens, wenn die Einsetzungsworte kommen oder auch wenn jemand einlädt und eben diese Erinnerung. Es muss nicht immer die Nacht sein, in der er überliefert wurde. Es kann auch das wunderbare Mahl sein, das er mit Martha und Maria gefeiert hat oder bei Simon oder mit Zachäus. Und dann mir vorzustellen, wie dieser Galiläer, dieser Mensch, dieser Jesus das Brot gebrochen hat, wie er dankte und wie er seinen Freunden dieses Brot reicht, diese Unmittelbarkeit einer Gemeinsamkeit und einer Gemeinschaft und einer Freundschaft, die über das Medium, über das Essen, über das Dritte geht. Und das hat schon eine Intimität, aber es ist nicht übergriffig, weil wir ja etwas teilen. Und das hat auch etwas unerhört Schönes, dass man etwas teilen kann miteinander. Und zu Recht auch in der feministischen Theologie stark betont in den letzten Jahren, dieses gemeinsame Teilen, das eine Partizipation ermöglicht, eine Gleichberechtigung, auch eine Achtung und eine Würde des anderen, wenn ich dem anderen Brot gebe und von der anderen Brot empfange, also eine Empfänglichkeit. Und das alles, ja, Nähe, Wärme, Gemeinschaft, das hat etwas unerhört Tröstliches, ja.
Und gleichzeitig steht, finde ich, dagegen so dieses Gefühl oder diese Wahrnehmung von es braucht dieses Ritual oder es braucht eine Regelhaftigkeit oder es braucht irgendwie eine Struktur, es darf nicht ausufern, es darf jetzt kein Gelage werden, was da irgendwie stattfindet. Es ist schon irgendwie auch reduziert auf diese zwei Komponenten, natürlich auch irgendwo aus der biblischen Tradition herkommend. Wenn ich in Gottesdiensten bin, wo ich sehe, dass gegessen wird, dass Abendmahl gefeiert wird und ich so ein bisschen einen Schritt zurücktrete und nicht bei mir bin, sondern bei dem, was da passiert, habe ich häufig so ein Gefühl von, was machen die da eigentlich? Mhm. Also das ist irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich es gut beschreiben kann, dass es mehr so ein bisschen ein Theater wird manchmal, was da aufgeführt wird, ohne dass eben diese Worte oder dieses Brot oder dieser Wein auch wirklich mit dem gefüllt wird, wovon du gerade oder wovon ich auch gerade gesprochen habe, nämlich von diesem unerhört Tröstlichen und von diesem ganz Menschlichen. Mhm. Genau.
Ja, also die Beobachtung, dass wir neben uns stehen können oder dass wir uns selber und oder andere beobachten können, dass wir innerlich nicht beteiligt sind. Ja, das kann mir auch passieren im Abendmahl, es kann mir auch im Worship, in der Anbetung, es kann auch in der Predigt einmal, es kann auch bei der Geburtstagsfeier sein oder bei der Konfirmation oder bei einer. Das ist sehr menschlich. Und für mich die Frage ist, was hilft mir sozusagen wirklich in diesen Modus der Beteiligung hineinzukommen.
Was hilft dir?
Ja, und ich glaube, einerseits das Vorbereiten, das Ritual ist ja nicht einfach, bang, jetzt ist Vogel frisst oder stirbt, da ist Brot, da ist Wein, das ist heil, sondern es ist eine Aufgipfelung. Das heißt, ich werde hingeführt, ich werde vorbereitet, es wird gebetet, man sammelt sich, man reinigt sich, Katharsis. Höre mir nicht so gern, aber es gibt etwas, was uns entblockiert. Wir atmen, wir singen. Es gibt ganz viele Dinge, Praktiken, die wir uns vorbereiten. In früheren Jahrhunderten hat man gefastet, um sich auf dieses Essen vorzubereiten. Es ist ein Fest. Also das heißt, das feste Feiern ist auch eine Art Kunst, die man üben kann. Und das meine ich nicht Schule, sondern es darf auch Spaß machen, aber es schmerzt manchmal auch. Und vielleicht noch auf dieses Beobachten. Ich glaube, das ist das Stichwort, dass wir, sobald wir beobachten und uns nicht beteiligen, sind wir draußen. Mhm. Ich kann dann manchmal auch, ich sage jetzt als Wissenschaftler oder als Forscher, das ganz bewusst auch tun, dass ich beobachte, um in einer bestimmten Distanz zu den Dingen auch zu stehen und zu fragen, ja, ist es das und was tun die Leute hier? Aber für die Beteiligung ist es ganz entscheidend, sich hineinzugeben, sich hineinzulassen. Und dann ist die Beobachtung nicht die beste Haltung. So.
Und das Spannende ist ja eigentlich, finde ich, dass das Essen uns immer in die Präsenz ruft.
Ja.
Also das Essen ist ja was Unmittelbares, was uns immer irgendwie in die Präsenz ruft, weil es immer unsere Aufmerksamkeit fordert. Also es immer den Moment hat, was schmecke ich, was rieche ich, was spüre ich auf der Zunge, was entfaltet sich da, was fühle ich manchmal auch, wenn das irgendwie mit Brot passiert und ich das Brot vorher in die Hand nehme. Also es ist immer eine Wahrnehmungskonzentrierung auf den Prozess des Essens eigentlich.
Absolut, ja. Also man kann das, denke ich, generell sagen von den Dingen, die wir in die Hand nehmen oder von der Berührung, die geschieht. Also bei einer Salbung zum Beispiel, die Berührung oder der Geruch des Salböls, das sind unmittelbare und nicht mittelbare Medien. Und das ist eine Riesenchance für unser Empfinden. Das heißt, wir reagieren auf Geruch und auf Geschmack noch einmal anders als auf Worte, die sich dann in unserem Verstand zuerst zu Sinn bilden sollen. Ja.
Und das ist ja auch eigentlich eine Chance für religiöses Empfinden oder für religiöse Wahrnehmung vielleicht auch oder den persönlichen Glauben, wenn der quasi eben nicht bei den Worten bleibt, die ich höre, sondern eben auf diese Unmittelbarkeit, auf diese direkte Empfindung, auf diese direkte Spürebene auch da sich zeigt oder auch da Form annimmt.
Aber unbedingt. Ich denke auch, dass so überhaupt, wenn ich es mal ganz mit spitzen Fingern sage, die Religion entsteht aus der Empfindung und nicht umgekehrt.
Das heißt, absolut.
Ich habe nicht die Überlegung, was jetzt einleuchtet oder was wahrscheinlich ist, und sage, okay, das ist logischer, also ist Jesus auch verstanden oder so etwas. Sondern ich schmecke das zuerst, ich übe es ein, ich lerne Dinge auswendig, ich bekomme eine Berührung. Und da bildet sich etwas aus. Vertrauen kommt sozusagen vom Körper in den Geist und meistens nicht vom Geist in den Körper. Kann auch schon sein. Aber ich denke, das Normale ist, dass wir das lernen über unsere Empfindungen und über unsere Sinne.
Was ja so ein bisschen dem widersprechen würde, was du am Anfang gesagt hast, zu dieser oder einen Gegensatz bilden würde zu dieser Vergeistigung, zu dieser Spiritualisierung. Gleichzeitig irgendwie den Wunsch, wieder vom Geist, nicht vom Geist, vom Körper her in die Empfindung zu kommen und nicht vom Geist in das Glauben oder in die Überzeugung.
Ja, das eine, ja, das stimmt. Vielleicht ist es tatsächlich etwas widersprüchlich. Sag's mal so, die Idee, das Abendmahl zu einer Lehre zu formen, es irgendwie dingfest zu machen, da ist vermutlich ein Impuls zur Spiritualisierung oder also auch zu schützen vor einer magischen Materialisierung. Also vor 500 Jahren in der Reformation, ein Schulbeispiel, war das Abendmahl respektive die Wandlung schon längstens ein Hokuspokus geworden, ein Hokus Corpus, das still gemurmelt wurde von einem geweihten Priester und dann der man sozusagen Zauberkraft zutraute, um den Aberglauben zu bekämpfen, weiß ich was, aber es wurde schon abergläubisch, um da sozusagen den Riegel zu schieben und zu sagen, nein, das wollen wir nicht mehr, das ist kein Zauberding, sondern es ist etwas, das uns den Glauben nährt und nicht den Aberglauben nähren sollte. Und da kommt vermutlich dieses Moment der geistigen Kontrolle, auch der Sicherung. Und sage ich es mal so, wir haben es einfach übertrieben, aber der Instinkt ist nicht komplett falsch. Mhm. Also das heißt, noch einmal auf die Widersprüchlichkeit, wir können auch von einer Spannung sprechen, von der Spannung von Geist und Wort, von Körper und von Empfinden. Und es geht letztlich nicht darum, das eine gegen das andere auszuspielen, sondern dort, wo das Ganze sich sozusagen in eine falsche Richtung entwickelt hat, zu korrigieren, das Ausgewogene zu suchen.
Da sind wir wieder bei dem ausgewogenen Menü.
Genau, also jetzt auch nochmal mit einer Metapher gesprochen, ich habe keine Lust auf versalzenes Brot.
Ja.
Und ich möchte auch nicht verkochtes Gemüse. Also das Ausgewogene im Sinn vom rechten Maß, dass etwas gut ist und schmeckt, das Gute zu verstehen als etwas, das auch eine gewisse Vorsicht, Sorgfalt und Liebe bei der Zubereitung verlangt. Und das könnte ja auch für das Ritual gelten. Auch das Ritual kann versalzen, verbittert, versteinert oder verweichlicht oder verlöst, aufgelöst zu sein. Du hast vorhin ja auch die Gefahr beschrieben, dass man es nicht mehr wiedererkennt, dass es beliebig wird und irgendjemand mit, weiß ich was, Fleisch, Käse und Süßmus heilige Dinge erzählt, die aber mit der Erinnerung an Jesus den Galiläer nichts zu tun haben.
Wir haben jetzt viel über das Abendmahl geredet, aber es ist ja nicht nur das Abendmahl. So, die Bibel ist ja voll von Essen eigentlich. Es gibt immer wieder einzelne Gleichnisse, Geschichten von Brot, von Fisch, von Wein, von Wasser. Eine meiner liebsten Bibelstellen ist tatsächlich in der Jesaja-Apokalypse. Ich glaube, es ist Jesaja 25, wo es darum geht, dass der Tod nicht mehr sein wird. Und er wird ihnen einen Tisch decken mit, ich kann es nicht richtig zitieren, aber mit Wein und fetten Speisen. Und der Tisch wird gedeckt sein und der Tod wird nicht mehr sein. Und er wird die Tränen abwischen von ihren Gesichtern. Und ich liebe diese Bibelstelle sehr, weil sie eben auch nicht versucht, etwas auf geistige Weise zu erklären, sondern einfach ein Bild aufmacht und natürlich auch ein menschliches Bild davon, aber trotzdem ein Bild aufmacht von dem, welche Bedeutung zum Beispiel so ein gedeckter Tisch für Menschen auch haben kann. Ich finde, es gibt selten etwas Schöneres, als wenn man irgendwo erwartet wird. Man reinkommt und man sieht einfach einen festlich, einen schönen, einen gedeckten Tisch mit Speisen, mit leckerem Wein, mit Brot, mit Butter, was auch immer es ist. Und ja, genau, das finde ich so schön, dass eben in der Bibel viel auch mit diesen Bildern gearbeitet wird und es eben nicht nur das Abendmahl ist, sondern dass Speisen und Nahrung und das gemeinsame Essen auch ein Bild davon transportiert, wie was für Gefühle oder was für Bilder wir vielleicht eben zum Beispiel auch mit dem verbinden, wie es mal sein könnte, sei es in diesem oder in einer anderen Welt oder in einer Zeit, die irgendwann noch kommen wird. Aber ja, eben doch ganz viele Gefühle auch hervorruft in diesem Zusammenhang. Genau.
Da kann ich gerne einstimmen in diesen Lobgesang des gefüllten Tisches. Das gefällt mir auch sehr. Ich habe andere Stellen, die mir in den Sinn kommen, zum Beispiel Deuteronomium Kapitel 8. Das ist ein Kapitel, in dem Mose quasi Gott spricht zu den Israeliten und ihnen das gelobte Land schmackhaft macht. Also Milch und Honig, so ein, ist ja ein Bild, das dann auch im Schlaraffenmärchen, im Schlaraffenland aufkommt. Dort zwar ironisch gebrochen, aber jetzt in dieser Stelle überhaupt nicht ironisch, sondern überschwänglich. Und dann kommen noch die Granatäpfel und Wasser. Es fließt Wasser. In einem Land, das die Trockenheit kennt, bei Menschen, die Hunger kennen, sind es paradiesische Bilder. Und ich glaube, das zieht sich durch in der Bibel. Das heißt, die Vorstellung des gesättigten, des gefüllten Lebens, der Freude, auch der Gemeinschaft, das ist immer verbunden mit einem großartigen Mahl. Auch mit Blick auf die Schöpfung. Also ich denke jetzt an Psalm 145 und andere Psalmen, aller Augen warten auf dich, Herr, und du gibst ihnen ihre Speise zu seiner Zeit. Dass Gott als Ernährer, Gott als Hirte, Gott als die Quelle unserer Sättigung und dann auch die Übertragung, dass wir uns nach Gott sehnen wie ein Hirsch, der lechzt nach frischem Wasser. Das heißt, auch die Nefesh, unsere Seele, will sich laben. Und wenn sie sich labt, will sie loben und lieben und leben. Also da ist etwas, das sozusagen zutiefst im Ernährungszusammenhang überhaupt erfassbar und empfindbar wird.
Und auch beziehungsstiftend. Mhm. Also auch notwendig für die Beziehung, die wir zu Gott haben, aber auch zueinander, aber auch zu uns selbst. Also auch die eigene Leiblichkeit und damit aber auch gewissermaßen eine schöne Abhängigkeit von dem, was uns geschenkt wird in Früchten, in dem reichen Tisch, aber auch dem eben, was uns von Gott geschenkt wird, in diesen Bildern zum Beispiel dann auch.
Also da kommt mir der Gedanke, dass die erste Nährung, die wir bekommen, oder die erste Nahrung ja eigentlich eine unerhört intime ist. Wir sind angeschlossen an einen Blutkreis. Wir sind Teil einer Nahrungsgemeinschaft. Wir sind im Bauch, im Fruchtwasser. Also was sagt uns das schon? Also wir schwimmen in der Nahrung. Und dann kommt dieser Schock, dass wir ausgeworfen werden aus diesem ozeanischen Paradies. Und dann kommt als erstes die Muttermilch, also die auch ein extrem starkes Symbol ist. Wir hängen an der Brust und bekommen dort nicht nur Nahrung, wir bekommen Wärme, wir bekommen Trost, wir bekommen Liebe, wir bekommen den Körper und beginnen zu lernen, dass wir uns dem anschmiegen, dass wir nicht im Körper des anderen sind, sondern und dann mit der Zeit lernen wir, dass wir uns trennen können von diesem Körper und das anderes auch nährt. Also was für den Säugling zuerst pures Gift ist, also das Brötchen oder die Wurst, das wird dann mit der Zeit verdaubar. Das heißt, mein ganzer Organismus stellt sich um, dass ich auch Dinge zu mir nehmen kann, die nicht von der Mutterbrust kommen. Das ist eine ganze, man könnte unsere Geschichte als eine Geschichte der Nahrung und Ernährung erzählen. Und dann ist das vielleicht die Bedienung der Möglichkeit? Also stell dir mal vor, wir wären sozusagen 80, 90 Jahre an der Mutterbrust, das ist ja unvorstellbar. Und da, das wäre auch kein tolles Fest. Also ehrlich das gesagt, also so sage ich mal, so 100 Leute, die alle an der Mutterbrust hängen, sind nicht toll.
Nein, nein.
Genau. Das heißt, der Austausch der Gaben hat auch etwas mit unserer Ablösung, mit, dass wir nicht an der Nabelschnur hängen, dass wir nicht mehr abhängig sind unmittelbar, aber gelernt haben zu verdauen. Und dann wird das Ganze festlich und gemeinschaftlich.
Und auch eine bewusste, wo du das gesagt hast, auch Abstand zu nehmen, ein bewusstes Verhältnis sozusagen zu Nähe und Distanz und zu den Beziehungen, die man eben auch eingehen kann. Und auch, ja, das ist ja auch spannend, man entwickelt ja auch, je älter man wird, einen anderen Geschmack fürs Leben, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe früher ganz andere Dinge schmecken können, als ich jetzt gerne esse und gerne schmecke. Für mich persönlich war zum Beispiel Feta sowas.
Okay.
Ganz profanes Beispiel, dass ich das früher überhaupt, ich kannte es lange nicht und ja. Dann fand ich es immer sehr irgendwie intensiv und scharfig und irgendwie schwierig. Und das dann irgendwie so zu merken, ich kann auch über Lebensmittel ja auch so ein bisschen mein Mindset verändern oder mich öffnen für Erfahrungen, für andere Geschmäcker, für eine andere Form von Weltwahrnehmung vielleicht auch. Mhm. Und ich finde, das ist auch wieder so ein Stück weit eben auch auf so eine Öffnung hin zu vielleicht einer Spiritualität oder sowas übertragbar, also dass ich auch mich vielleicht darüber so ein bisschen öffnen kann, für das, was mir eben vielleicht auch von Gott entgegengebracht wird oder den Tisch, den mir Gott vielleicht decken möchte.
Oh, sehr schön. Ja. Und auf diesem Tisch hat es nicht nur Süßes. Also ich glaube, eben die naive Vorstellung, dass wir ein Leben lang Zucker schlecken, oder so, eine völlig überzuckerte Lebensvision, die nicht sehr erwachsen ist. Dass wir lernen, auch das Bittere zu verkosten. Ich glaube, das gehört schon ganz wesentlich auch zu unserer, zu unserer Ernährungserziehung. Paulus sagt ja, dass wir nicht nur Milch bekommen, sondern auch feste Speise. Und das ist ja eigentlich physiologisch absolut logisch. Aber eben, der Geschmack kommt dazu. Der Geschmack des Bitteren, der bittere Kelch, das Saure.
Mhm. Die Nachgeschmäcker, die noch bleiben.
Die Nachgeschmäcker, genau.
Mhm. Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, dass sich so die Bedeutung auch des Essens und der Nahrungsaufnahme auch im Kontext des Abendmahls sich so ein bisschen verändert haben und man manchmal das Gefühl hat, so die Balance ist nicht mehr so ganz da, beziehungsweise vielleicht bräuchte es ein bisschen mehr Leiblichkeit, ein bisschen mehr Fleisch oder ein bisschen mehr als nur Oblaten. Und den halbvollen Traubensaft, sondern ein bisschen mehr von der Substanz, die wir auch selber sind, die uns aber auch nähren soll in unserer Leiblichkeit. Dass da vielleicht ein bisschen was verloren gegangen ist die letzten Jahre. Gleichzeitig habe ich ein bisschen wahrgenommen, dass ja Ernährung prinzipiell in der Gesellschaft immer wichtiger geworden ist oder immer mehr an Relevanz gewonnen hat, die Art und Weise, sich zu ernähren oder auch Dinge nicht zu essen oder nur bestimmte Dinge zu essen und auch so ein Stück vielleicht auch Politikum, so eine Aussage wie man isst nur noch vegan oder sowas, das löst immer was im Gegenüber aus. Also Essen bleibt gesellschaftlich immer großes Thema oder ist in den letzten gefühlt 10, 15 Jahren immer größer geworden. Was können wir als TheologInnen oder auch als ChristInnen in Bezug zum Beispiel aufs Abendmahl, aber auch den Umgang mit Essen irgendwie in unserer Glaubenspraxis, was können wir daraus lernen oder vielleicht auch mitnehmen? Was sagt uns das?
Ja, also ganz sicher ist das Essen ja nicht nur ein Verschlingen von Dingen, die da sind. Und nicht nur ein Schnabulieren und Verkosten von Tauben, die uns in den Mund fliegen. wir haben auch kein Tischlein deck dich oder so etwas, sondern wir bereiten die Nahrung zu. Das heißt, es ist ein Kulturgut. Es gibt ja diese wunderschöne Stelle in der Didache, wo es heißt, gesegnet die Hände, die dieses Brot bereitet haben. Das heißt, der Wein und das Brot sind nicht einfach nur Naturprodukte, sondern sie sind kulturelle Artefakte, sie sind Erzeugnisse auch unserer Fantasie. Und jetzt ist es für mich klar, dass bei der Zubereitung und Aufbereitung natürlich auch sofort die Frage kommt, ja, wer hat den Lohn bezahlt, der Arbeiterin, wer hat die Ernte angeordnet, welche jetzt ganz konkret Tiere mussten darben, wer ist verantwortlich dafür, dass das Feld wieder bestellt wird. Also es hängen ganz viele Fragen unserer kulturellen Existenz mit der Nahrungsbeschaffung zusammen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern auch vom Erdöl, vom Erdgas, von Oliven, von Baumwollfeldern und so weiter.
Und auch das Brot muss er selber backen.
Voilà, genau. Das heißt, die Frage der Ethik, die kommt sofort, der Handel, der Verkauf. Wir können nicht abstrakt von Nahrung reden. Da steckt Ökonomie und Ökologie, da steckt ganz viel drin. Und von daher ist es logisch, dass das Essen verbunden ist mit den Fragen eben des Handels oder der Gerechtigkeit. Die zweite Beobachtung, dass die Gesundheit hier ins Spiel kommt. Also, und vielleicht wir besessen sind von unserer Gesundheit, weil wir das Heil aus den Augen verloren haben. Jetzt mal ganz konservativ. Also, dass wir über unsere Körperlichkeit Dinge einspielen, die eigentlich genuin religiös sind. Und ich mache jetzt bitte keinen Gegensatz, sondern es geht eben nicht nur um das Wohlbefinden einer quasi verlängerten leiblichen Existenz, die wir mit einer gesunden Ernährung noch einmal Longevity, also dass wir das sozusagen noch einmal hinauszögern, weil wir auch nicht mehr an ein postmortales Leben glauben. Das ist das eine. Und das andere ist eben diese Mischung von Gesundheit und Gerechtigkeit. Und die gibt dann so ein quasi religiöses Gemisch. Wenn du mich fragst als Christ, was ich darauf antworte, dann sage ich, bitte macht aus dem Essen keinen Götzen. Mhm. Bitte macht aus der Nahrung nicht das Nonplusultra eurer Existenz. Und dann kommt wieder, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern auch vom Wort, das gesprochen wird. Von einem Wort, das uns wieder zurückruft in die Dankbarkeit, meinetwegen auch in die Genussfähigkeit, auch in die Leidensfähigkeit, aber auch in die Leidenschaft für das Gerechte. Und dann ist eben nicht nur das Essen kommt vor der Moral, sondern es kommt auch das, was du ganz zu Beginn unseres Gesprächs Ausgewogenheit genannt hast. Und da würde ich jetzt auch dafür plädieren, das Essen und das Wort, der Gesang und der Genuss, aber auch das Leiden und das Kämpfen, das gehört zusammen. Ich kann das nicht auseinanderziehen. Und das ist ja das Wesen der christlichen Lebensform, dass diese Dinge zusammenbleiben und nicht auseinandergerissen werden.
Was würde bei dir auf den Tisch kommen, wenn du den Tisch zum Abendmahl oder auch einfach so in der Kirche decken würdest?
Du meinst jetzt, was ich außer Geschwelti noch so ins Auge fasse?
Ja, vielleicht auch was du ganz konkret mit dieser Ausgewogenheit, mit dem Bitteren, aber auch mit dem Süßen, was manchmal da ist, welche Lebensmittel, was dem für dich entspricht, aber auch vielleicht welche symbolischen Dinge eben bei dir da zusammen auf den Tisch kommen müssten, damit du das Gefühl hättest, wir haben nicht nur eine schön geschriebene Menükarte, sondern wir haben auch ein ausgewogenes Menü.
Ja, das ist eine schöne Frage. Ich glaube, ich müsste mit einer quasi, nicht gerade Jesaja, aber einer Vision antworten und sagen, für mich wäre eine gelungene Mahlgemeinschaft immer auch eine Mahlgemeinschaft, die eine Lebensgemeinschaft sein will. Und diese Lebensgemeinschaft auch eine Glaubens- und eine Hoffnungsgemeinschaft ist, die sich sozusagen solidarisch zeigt. nicht nur nach innen, also quasi als verschworene Truppe, die irgendwo sich abkapselt, bitte nicht, sondern auch als eine Gemeinschaft von Menschen, die in die Gesellschaft hinein, hinausgehen, also sich senden lassen, aber gleichwohl dort etwas finden, also von diesem Trost, von dem wir gesprochen haben, aber auch vom Genuss. Das heißt, ich hoffe auf Menschen, die zusammen weinen und zusammen lachen können und zusammen essen können. Und dann kommt das auf den Tisch, was sie gerne haben. Also das heißt Liebe und Leben, Magen und Herz, das ist ja eine große Einheit. Und dann bitte nicht nur in der Familie, sondern eben auch in dieser größeren Nachbarschaft, in auch einmal ganz groß eine Tischgemeinschaft. Und dann muss Käse auf den Tisch. Ja, also das sage ich jetzt allen veganen Freundinnen und Freunden. Es geht nicht ohne Käse. Über das Fleisch können wir diskutieren, aber der Käse muss sein. Und mit dem Käse meine ich, und das ist übrigens auch in den ersten Abendmahls Tradition der frühen Kirche, es war selbstverständlich eine Potluck-Party. Das heißt, die Leute brachten ihre Lebensmittel, sie brachten das mit, was sie liebten und was sie
haben. Tabulata.
Es war Agape-Mahl.
Ja.
Und bitte vergessen wir das nicht, das ist der Ursprung. Dass das auch aus pragmatischen Gründen symbolisch reduziert wurde und dass das auch schön ist, geschenkt. Aber diesen Ursprung möchte ich eigentlich gerne wieder zurückgewinnen.
Schön. Danke für diese schöne Vision. Wir kommen auch schon zum Schluss. Ich habe immer noch zwei Fragen für meine Gästinnen zum Schluss. Einmal die Frage, du hast es eigentlich schon gemacht, aber vielleicht gibt es noch irgendwas Konkretes, einen Gedanken oder eine Idee oder auch einen konkreten Tipp, den du den Hörenden, den HörerInnen mitgeben möchtest, dann hast du quasi jetzt noch einmal freie Fahrt am Mikrofon dafür.
Ja, also wenn ich so einen Rat hätte, oder nein, ein Rat ist das falsche Wort, das hört sich etwas säuerlich an, einen Wunsch, gebt dem Essen und der Mahlzeit, gebt dem Genuss Raum im Leben. Und also schämt euch nicht, dass ihr genießen wollt und genießen könnt, sondern freut euch sozusagen an der Freude, die aufkommt und pflegt das. Es ist etwas unerhört Kostbares, mit Freundinnen und Freunden zu essen, sich sorgfältig hinzuwenden. Es ist großartig. Das Kochen, ich liebe es, Sauerbrot zu machen. Ich habe auch Töchter, die das Kochen lieben. Also wir sind eine kochende und essende Familie. Und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar, auch wenn andere Menschen mich bekochen. Das ist eine Quelle, es ist so elementar. Es ist nicht digital, es ist analog. Es geht sozusagen bis ins Tiefste und Innerste unserer Existenz hinein. Also macht das, freut euch daran.
Voll schön. Dankeschön. Die letzte Frage, wie geht's dir jetzt, Ralf?
Ah, jetzt geht es mir noch viel besser. Es ist wie nach einem guten Essen. Ein gutes Gespräch ist wie ein gutes Essen. Es sättigt, es nährt, es gibt einem ein gutes Gefühl. Vielen Dank, Jana.
Sehr, sehr gerne. Und es macht Appetit auf mehr manchmal auch. Ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst. Vielen herzlichen Dank.
Danke. Merci.